Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, ich habe wieder gelesen in dem Buch, das ich Ihnen schon mal zitiert habe, von der Karmelitin, die geschrieben hat über ihr Leben, auch über ihr Leben dann später im Kloster. Und sie hat erzählt, es kamen immer wieder Leute zu ihr, die sie gefragt haben nach der Ursache dieses tiefen und scheinbar immerwährenden Friedens, in dem die Ordensleute im Karmel leben. Und sie hat eine sehr interessante Antwort gegeben. Sie hat gesagt, wir kennen den Zweck des Lebens. Und wenn wir bedenken, sagt sie, dann wissen wir, ich komme von Gott, ich lebe für Gott und ich gehe zu Gott. Und wenn wir das bedenken und wenn wir dessen uns eingedenk sind, dann können auch wir diesen Frieden immer tiefer erleben. Wenn wir bedenken, was der eigentliche Zweck des Lebens ist, dann hasten wir nicht den vergänglichen Erfüllungen dieser Welt nach, dann regen wir uns nicht so auf, denn wir wissen, ich komme von Gott, ich lebe für Gott und ich gehe zu Gott. Und das ist der Sinn unseres Lebens. Und die Religion ist ja dafür da, dass sie uns das immer wieder auch in Erinnerung ruft und lehrt. Und je mehr wir das bedenken und leben, und je reiner unsere Liebe und je höher der Grad unserer Vollkommenheit, desto tiefer wird unser Friede. Und das ist die Aufgabe der Religion, das ist ja auch die Aufgabe der Kirche, uns immer wieder zu sagen, wo der Weg ist, uns immer wieder zu erinnern, dass wir von Gott kommen, dass wir von Gott erschaffen sind, uns zu zeigen, wer Gott ist, uns zu zeigen, seine Offenbarung zu bewahren und weiterzugeben und seinen Willen zu zeigen und uns zu führen und uns daran zu erinnern, dass wir über das Leben hier auf Erden hinaus noch für ein höheres Ziel erschaffen sind, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Und wir wissen auch, es ist Gottes Wunsch für uns, dieser Friede. Die ersten Worte, die wir hören, als die Engel den Menschen die Geburt Jesu verkünden, waren Friede auf Erde den Menschen, die guten Willens sind. Und die letzten Worte, die Jesus gesprochen hat vor seiner Himmelfahrt, waren: Meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden hinterlasse ich euch. Und das ist der Wunsch Jesu und das ist auch der Wunsch der Kirche. Und das ist der Grund, warum Jesus die Kirche eingesetzt hat oder gegründet hat, dass sie die übernatürlichen Hilfsmittel, die Sakramente, weiter spendet und am Leben erhält und uns gibt, dass sie uns die Lehre Christi weiter lehrt und dass sie uns auf diesem Weg zum Frieden auch führt. Also denken wir immer daran, ich komme von Gott, ich lebe für Gott und ich gehe zu Gott. Und das können wir immer wieder bedenken in unserem ganzen Leben, in unserem ganzen Alltag, bei allen Dingen, die wir erledigen und erledigen müssen und erfüllen müssen. Ich möchte hier auch nochmal kurz zurückkommen auf die Sekret vom Fest der Erscheinung, die wir vor zwei Sonntagen gelesen haben. Da hieß es, wir bitten dich, o Herr, schau gnädig auf die Gaben deiner Kirche. Sie bringt dir in ihnen nicht mehr Gold, Weihrauch und Myrrhe dar, sondern ihn selbst, den diese Geschenke versinnbilden, der jetzt unser Opfer und unsere Speise wird, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn. Und das passt sehr schön zu dem, was wir gerade gesagt haben, dass die Kirche die Sakramente verwaltet und weiter spendet und dass die Kirche den Auftrag Christi praktisch weiterführt, dass wir hier sehen, dass Jesus unser Opfer wird und unsere Speise. Das ist etwas, was wir nie vergessen dürfen. Wie real wir hier Jesus empfangen in der heiligen Kommunion. Und dass Christus hier tatsächlich unser Opfer wird, aber dann auch unsere Speise, dass wir dieses Opfer praktisch empfangen. Wir essen sein Fleisch. Und das ist etwas, was wir sehr wörtlich nehmen können oder ja müssen sogar. Und das wird sehr deutlich, wenn wir mal die Stelle betrachten, wo Jesus versucht, die Jünger und die Menschen einzuführen in dieses Geheimnis. Im Johannesevangelium, da lesen wir über die Brotvermehrung, wo Jesus das Brot vermehrt hat für die 5000. Und nach der Brotvermehrung hat Jesus gemerkt, dass sie ihn mit Gewalt zum König machen wollten, heißt es hier bei Johannes. Und deswegen hat er sich zurückgezogen, ganz alleine auf den Berg. Und hat zu den Jüngern gesagt, sie sollen schon vorausfahren nach Kapernaum. Die Jünger sind dann aufgebrochen. Und später kommt dann Jesus ihnen nach, auf dem See. Sie erschrecken natürlich. Und er sagt wieder, fürchtet euch nicht. Und in dem Moment heißt es, wo Jesus das Boot erreichte, waren sie am anderen Ufer. Und am nächsten Tag haben die Menschen gemerkt, dass Jesus nicht mehr da war. Und sie sind dann um den See herumgelaufen, beziehungsweise haben dann die Boote genommen, die in der Zwischenzeit noch gekommen sind, und sind auch hinübergefahren und haben ihn gefragt, Meister, wann bist du hierher gekommen? Und Jesus geht gar nicht auf diese Frage ein, sondern er sagt gleich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Wunderzeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Das heißt, ihr sucht mich nicht, weil ihr glaubt, dass ich Gott bin, aufgrund des Wunders, sondern weil ich euch das Brot gegeben habe und weil ihr jemanden zum König haben wollt, der euch immer zu essen gibt und zu essen geben kann. Müht euch nicht um die vergängliche Speise, sagt er, sondern um die Speise, die vorhält zu ewigem Leben, die der Menschensohn euch geben wird. Natürlich brauchen wir Brot zum Essen und Jesus sorgt, auch Gott sorgt auch für unser leibliches Wohl, aber darüber hinaus, viel wichtiger, sagt er, ist, dass wir uns sorgen um die Speise, die vorhält zu ewigem Leben, die der Menschensohn uns geben wird. Und dann fragen die Menschen, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu verrichten? Und jetzt kommt ein sehr wichtiger Satz. Jesus sagt, darin besteht das von Gott gewollte Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus Christus. Darin besteht das von Gott gewollte Werk, dass wir an Jesus Christus glauben. Das können wir heute ganz besonders uns immer wieder in Erinnerung rufen, wo doch immer wieder gesagt wird, dass es gar nicht so wichtig ist, an Jesus zu glauben, solange wir nur an irgendeinen gemeinsamen Gott glauben. Das wird ja auch von der modernen Amtskirche heute gelehrt, dass es vor allem wichtig ist, dass wir uns auf das Wesentliche, dass die verschiedenen Religionen sich auf das Gemeinsame konzentrieren sollen und dass alle Religionen auf die eine oder andere Weise ein Weg zu dem einen Gott sind. Aber wir sehen hier, der Wille Gottes ist es, dass wir an den glauben, den er gesandt hat. Dass wir an Jesus Christus glauben. Welches Zeichen wirkst du, fragen dann die Leute, dass wir glauben. Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen. Also im Sinne von, Moses hat sich gerechtfertigt damals, dass er uns das Brot in der Wüste gegeben hat. Ihm glauben wir. Aber wer bist du? Und dann sagt Jesus, nicht Moses hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter sind gestorben. Aber bei diesem Brot, das ich euch gebe, ist es so, dass man davon isst und nicht stirbt. Das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Und dann stritten die Juden untereinander und dann kommt die Frage, wie kann uns dieser sein Fleisch zu essen geben? Und Jesus sagt dann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Denn mein Fleisch ist eine wahre Speise und mein Blut ein wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den Vater lebe, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Das heißt, wenn wir dieses wahre Lebensbrot essen, das Fleisch Christi essen, dann leben wir so, wie Jesus durch den Vater lebt. Und die Jünger haben diese Worte, haben Probleme gehabt, diese Worte zu verstehen. Wie kann uns dieser sein Fleisch zu essen geben? Und sie sagen dann später, diese Rede ist Tat. Wer kann sie hören? Und Jesus gibt dann wieder eine seiner Antworten, die sehr interessant sind und sehr typisch sind. Daran nehmt ihr Anstoß, also Anstoß daran, dass ich gesagt habe, ihr müsst mein Fleisch essen, was ja auf der einen Seite verständlich ist. Aber er sagt nicht, nein, das habt ihr falsch verstanden, das meine ich nur sinnbildlich, sondern er sagt, daran nehmt ihr Anstoß. Wenn ihr nun den Menschensohn dahin auffahren seht, wo er vor dem war, das heißt sinngemäß, ich zeige euch, dass ich das wirklich so gemeint habe und dass ich die Autorität habe, das zu sagen und dass es wahr ist, was ich euch sage, denn ich rechtfertige mich dadurch, dass ich auffahren werde dorthin, wo ich vor dem war. Und ihr werdet mich sehen, wie ich wieder in den Himmel auffahre und dann werdet ihr glauben, was ich gesagt habe. Das ist hier so ähnlich wie damals bei der Sündenvergebung, wo Jesus zu dem Kranken gesagt hat, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Juden haben sich gefragt, wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus sagt dann, was ist leichter, Sünden zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett und geh. Und daraufhin heilt er den Lahmen. Und damit zeigt er den Juden, den Menschen, dass er tatsächlich die Autorität oder die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und so auch hier. Ich habe tatsächlich die Vollmacht, euch mein Fleisch zu essen zu geben. Denn ihr werdet mich auffahren sehen, dorthin, wo ich vor dem war. Und darauf, heißt es, zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und wieder, wir sehen, Jesus relativiert nicht seine Aussage, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und sagt nicht zu den, läuft den Menschen nicht hinterher und sagt ihnen, ich habe das ein bisschen anders gemeint, ihr habt das falsch verstanden, sondern er bleibt auf seine Aussage bestehen. Und er geht zu den Zwölfen, zu seinen 12 Aposteln und fragt sie, wollt auch ihr weggehen? Und dann kommt die schöne Aussage Petri. Er sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Wir glauben und erkennen, dass du der Heilige Gottes bist. Und das zeigt uns hier, wie wörtlich Jesus seine Aussagen gemeint hat und wie wörtlich wir ihn nehmen können und sollen. Und dass wir an ihn glauben, der gesandt wurde und der Sohn Gottes ist, der Gott selber ist. Deswegen sagt Jesus auch später im Rahmen der Bergpredigt oder an einer anderen Stelle, im Rahmen der Bergpredigt sagt er, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und er sagt, wer diese meine Worte hört und befolgt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Wer dagegen diese meine Worte hört, aber nicht befolgt, gleich einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Es kam ein Sturm, das Haus stürzte ein und sein Sturz war groß. Das heißt, wir sollen nicht nur Herr, Herr sagen, sondern wir sollen auf die Worte hören, die er sagt, und sie befolgen. Und wir sollen das glauben und umsetzen und tun, was Jesus sagt. Und schon Jesus wusste, dass es dass nicht alle Menschen ihm folgen würden. Und er sagt die erschütternden Worte eigentlich: Tretet ein durch die enge Pforte, denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der ins Verderben führt. Und gar viele kommen dadurch hinein. Gar viele gehen diesen breiten Weg, der zum Verderben führt. Wie eng aber ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige finden ihn. Denn Jesus wusste, nur wenige würden wirklich seine Worte befolgen und wirklich alles annehmen, seine ganze Lehre annehmen und seine Lehre folgen und seinem Willen folgen. Und so können auch wir, wenn wir denken an die Kommunion, wenn wir Jesus empfangen in der Heiligen Kommunion, das ist ja ein Ausdruck der ganz engen Gemeinschaft mit Jesus. Und diese Kommuniongemeinschaft können wir aber auch nur haben, wenn wir seine Worte hören und sie befolgen, wie Jesus sagt, und wenn wir ihm nachfolgen, denn sonst wäre es eine Täuschung, sonst wäre es eine falsche Kommunion, eine falsche Gemeinschaft, die eigentlich geistigerweise gar nicht da ist, wenn wir nicht wirklich auch wirklich das glauben, was Jesus sagt und gelehrt hat. Und da sehen wir, wenn wir das alles hören, sehen wir Gottes Liebe zu uns. Wir sehen wieder seine Sehnsucht, mit uns vereinigt zu werden. Wie er ja auch gesagt hat, ich stehe an der Tür und klopfe an. Und wer mir öffnet, bei dem werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten. Und unsere Liebe zu Gott ist nichts Abstraktes, sondern sie ist etwas sehr Reales und auch Menschliches auf der einen Seite. Die Karmelitin in dem Buch, das ich anfangs zitiert habe, sie zitiert ein Wort des heiligen Augustinus aus seinen Bekenntnissen. Da schreibt er sehr schön: Was liebe ich, wenn ich dich liebe? Also er spricht zu Gott. Was liebe ich, wenn ich dich liebe? Nicht körperliche Schönheit, noch zeitliche Anmut, nicht das helle Tageslicht, das so freundlich unseren Augen scheint, nicht süßen Wohllaut, der in tausend Weisen unser Ohr trifft, nicht den Duft von Blumen und Salben und Spezereien, nicht Manna und Honig, nicht reizende Glieder, die zur Liebkosung einladen. Dies alles liebe ich nicht, wenn ich meinen Gott liebe. Aber doch liebe ich wie eine Art von Licht und Klang und Duft und Süßigkeit und Liebkosung, wenn ich meinen Gott liebe, der Licht und Klang und Duft und Süßigkeit und Liebkosung meines inneren Menschen ist. Was dort erstrahlt, also was in Gott erstrahlt, fasst keinen Raum. Was dort erklingt, vergeht nicht mit der Zeit. Was dort duftet, verweht kein Wind. Was dort mundet, wird durch keinen Genuss verringert. Was dort selig vereint ist, wird nie durch Überdruss getrennt. Dies ist, was ich liebe, wenn ich meinen Gott liebe. Wir sehen also sehr schön, Gott ist Licht, größer als alles geschaffene Licht, was wir mit unseren irdischen Augen sehen. Gott ist Süßigkeit und Duft und Klang, der nicht verweht, den kein Raum fassen kann. Gott ist Genuss, der sich nicht verringert. Er ist Vereinigung, die nicht durch Überdruss getrübt wird. Und so wissen wir, auf diese Weise dürfen wir unseren Gott lieben. Denken wir an diese Worte des heiligen Augustinus hier, dass wir auf diese Weise Gott lieben. Und doch liebe ich wie eine Art von Licht und Klang und Duft und Süßigkeit und Liebkosung. Und das können wir vielleicht ganz besonders auch bedenken, wenn wir diese Worte gehört haben, die er zu den Menschen spricht. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. So wie ich im Vater bin und aus dem Vater lebe, so wird auch der aus mir leben, der mit mir ganz eng vereint ist. Wie schön ist es, dass er uns immer wieder, auch wenn er in den Himmel aufgefahren ist, dass er uns immer wieder durch die Sakramente, durch die heilige Kommunion die Möglichkeit zu dieser Vereinigung mit ihm gibt. So fassen wir nochmal zusammen. Wir wollen den Frieden erreichen, den Frieden finden durch das Wissen um unseren Zweck, den Zweck unseres Lebens. Ich komme von Gott, ich lebe für Gott und ich gehe zu Gott. Wir wissen, wir können Jesus wörtlich nehmen. Er wird uns zur Speise, auch die Sündenvergebung im Sakrament der Buße, dass uns die Sünden tatsächlich vergeben werden. Und wenn wir Gott lieben, wenn wir jetzt Gott begegnen hier in der Heiligen Messe, wenn wir mit der reinen Opfergabe, mit Jesus Christus auf dem Altar Gott begegnen und entgegentreten, dann denken wir an die Worte des heiligen Augustinus: Was dort erstrahlt, fasst keinen Raum. Was dort erklingt, vergeht nicht mit der Zeit. Was dort duftet, verweht keinen Wind. Was dort mundet, wird durch keinen Genuss verringert. Was dort selig vereint ist, wird nie durch Überdruss getrennt. Und dies ist, was ich liebe, wenn ich meinen Gott liebe. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
Amen.